Was mich interessiert hätte, du warst ja auf diesem AAS-Meeting. Warst du da nur als Gast oder hast du da auch was vorgetragen?
Genau, da war ich eigentlich nur als Gast. Und nach dem ODM ist es ja dann oftmals so, dass Erich dann auf Tournee geht, also quasi die dann eben seine Vorlesungstourneen immer führt. Ich glaube, die macht er schon seit 50 Jahren immer so in diesem Rhythmus. Da war es ja dann eben so, dass ich jetzt letzte Woche ich mich mit ihm dann getroffen habe. Da war eine Vorlesung in Hof Geismar, das ist hinter Kassel. Da durfte ich dann eben mit auf den Vortrag gehen. Ich habe dann natürlich ein bisschen mitgeholfen, habe ein bisschen den Büchertisch mit aufgebaut und die Sachen ein bisschen geschleppt. Da durften wir dann auch, bevor dann Erich weitergezogen ist mit Ramon und so weiter, haben wir dann auch quasi noch ein neues Follow-up-Video aufgenommen. Das war eigentlich so mit dieser Hauptgrund, warum wir uns dann da auch getroffen haben, nämlich über die langen Steine. Da hatte ich ja, glaube ich, bei dir auch schon mal, wenn ich mich recht entsinne, einen Podcast drüber gemacht. Ich glaube, vor vielleicht im Jahr oder anderthalb Jahren, genau weiß ich
Ja,
es jetzt nicht mehr.
richtig.
Da war es ja jetzt so, dass Ramon und ich quasi das neu vermessen haben. Wir wissen jetzt ungefähr, wie viel da so ein Klotz, beziehungsweise auch so ein abgetrenntes Stück, dann, man hat ja da angefangen, diese Dinge auch abzubauen im Mittelalter, wie schwer die ungefähr waren, das weiß man jetzt. Und dass das selbst für Verhältnisse vom Mittelalter einfach schon fast auch ziemlich grenzwertig gewesen wären. Das hätte man, die hätten da auch durchaus ziemliche Probleme gehabt, auch im Mittelalter. Geschweige denn heute würden wir da gar nicht mit dem Kran hinkommen, weil da einfach das Gebiet das gar nicht zulässt. Wie gesagt, da haben wir jetzt weiter geforscht und dazu haben wir jetzt auch eben dann noch vor letzter Woche dann eben auch noch ein Follow-up-Video gemacht, weil es da eben auch ganz viele Fragen dazu gab. Also man geht offiziell eben davon aus, dass es sich hier um ein Naturdenkmal handelt. Das sollte man sich jetzt mal merken, weil da werden wir jetzt gleich Indizien haben oder vorfinden, die dagegen sprechen.
Gegen was?
Dass es ein Naturdenkmal ist. Oder man geht eben davon aus, dass diese Steine, wie sie sich jetzt hier befinden, sich hier oder einfach hier niedergelegt worden sind und nicht von Menschen bearbeitet worden sind oder von Menschen nicht genutzt worden sind. Da gibt es aber schon die erste Problematik, ist nämlich, dass man sehr wohl davon ausgeht, dass eben die Steine dort abgebrochen sind, in dem Steinbruch. Wie sieht man, das liegt jetzt ungefähr, was sind das, 50 Meter vielleicht?
Maximal, ja, 40, 50
Dort
Meter, ja.
gebrochen sein sollen und sind dann quasi im Anschluss hier abgelegt worden. Zu welchem Zweck, zu welchem Sinn, ist vollkommen unklar. Und das Lustige war, als wir in Hof Geismar auf dem Vortrag waren, Ramon ist ja auch daran, dass er da quasi meine Beiträge immer so ein bisschen oder gerade diese langen Steine da mitnimmt und die dann eben so ein bisschen bekannter macht und dann halt eben auch meinen YouTube-Kanal und das Facebook und so weiter da immer mit verlinkt. Und das erhascht dann natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und somit gab es dann eben tatsächlich auch Leute in Hof Geismar, die mich dann erkannt haben und dann irgendwie ankamen. Und einer war dabei, das fand ich total spannend, der hat mich dann irgendwie angesprochen und hat gesagt, hier, ich war wegen Ihrem Video da eben da bei diesen langen Steinen in Unterstoppel und habe mir das angeguckt. Und das finde ich, das ist einfach eine grandiose Sache, ne? Dass die Menschen da einfach auch, Unterstoppel ist ein winziges Dorf in der Vorrhön, das kennt kein Mensch, dass da einfach die Leute auch irgendwie anfangen, ah, okay, ich gucke jetzt mal vor meiner Haustür, ne? Ich muss jetzt nicht irgendwie sonst wohin fliegen, nach China oder nach Ägypten oder sonst wohin, sondern die gucken dann tatsächlich, ah, ich setze mich hier mal eine Stunde ins Auto, fahre dahin und gucke mir diese Geschichten an. Das ist ja der Sinn und Zweck auch von den ganzen Videos, die wir da machen, ne? Dass die Menschen auch einfach mitbekommen, was eben so vor der Haustüre liegt und natürlich auch, dass die Leute, die da gar nicht hin können, auch dann sehen, was vor unserer Haustüre liegt. Und das fand ich da ganz spannend. Es hat mich sehr gefreut, dass die Menschen da aufmerksam auf mich werden und dass auch nachgefragt wird und eben dann dass die Nachfrage auch so groß ist, dass wir dann eben gesagt haben, okay, wir machen nochmal ein Follow-up dazu, weil wir hatten ja auch bei dem, wo Ramon und ich da waren im Sommer, wir haben ja auch quasi ein 3 oder das Ganze eingescannt und daraus wurde jetzt ein 3D-Modell erstellt.
Kannst du vielleicht kurz was über die Steine noch erzählen? Weil ich habe das nicht mitbekommen. Wie
Also ich
vor.
umreiße es jetzt kurz. Wenn nicht, sollen Sie eher vielleicht bei dem Podcast hören, der ist ausführlicher. Also man kann sagen, dass in diesem kleinen Waldstück in Unterstoppel, also wie gesagt, ein kleines Örtchen in der Vorrhön, da liegt ein sogenanntes Naturdenkmal, das nennt man die langen Steine. Das klingt im ersten Moment erstmal, es ist alles gesagt, es ist ein Naturdenkmal, Schluss aus Mickey Maus, da gibt es nichts. Ramon hat mich vor ein paar Jahren, weiß nicht,
vor knapp 2 Jahren, meine ich, hat er mir eine E-Mail geschrieben, hier, das ist doch bei dir um die Ecke, schau dir das Ganze doch mal an. Dann bin ich selbstverständlich dahin gefahren, das ist von mir eine Dreiviertelstunde weg. Und dann kommt mir eben in dieses kleine Waldstück, das liegt außerhalb des Örtchens, und da lernt man eigentlich wirklich gesagt das Staunen wieder. Ich habe selten, ich bin ganz viel in Deutschland unterwegs, aber ich habe sowas, ehrlich gesagt, noch nirgendwo in Deutschland gesehen, nicht mit diesen Ausmaßen. Du hast da einen Steinbruch, da wird gesagt, da hat man den abgebrochen oder hat die Steine dort gebrochen und hat sie dann ein paar Meter weiter, hat man sie dann da eben quasi hingelegt. Jetzt kommst du da hin, siehst den Steinbruch, sagst, alles klar, sieht ja ziemlich porös aus, läufst 100 Meter, stehst du auf einem Plateau und da liegen auf einmal unfassbare Kolosse von Buntsandsteinblöcken. Also das ist, das kann man gar nicht in Worte fassen. Jedes Mal, ich war jetzt schon das 5., 6., 7. Mal da, das lässt jedes Mal den Mund offen stehen und es kommen immer noch 2, 3 Fragen mehr dazu, wie die Menschen überhaupt im Mittelalter solche Blöcke bearbeitet haben. Da ist ein Block, das ist, ich nenne ihn immer, das ist der Hauptstein. Ja? Der liegt quasi auf seiner Kante. Ne? Man kann sich so einen viereckigen Block vorstellen, der liegt aber eben nicht auf der geraden Fläche, wie man sich das eben so vorstellt, auf dem Boden, sondern der liegt eben auf der Kante. Man sagt eben, ein Geologe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wo er kommt, das ist auf jeden, ich glaube aus dem Würzburger Raum, der hat das vor Jahren mal untersucht, dieses ganze Ding. Und wie ich eben gerade gesagt habe, Naturdenkmal. Dann hat man da eine Tafel, nachdem er das untersucht hat, hat man da eine Tafel hingestellt, wo er sagt, naja, die sind ja da abgebaut worden, eben da an diesem Steinbruch, der 5, 6, 7 Meter weiter liegt. Ihr wisst schon vielleicht, worauf ich hinaus will. Ein Naturdenkmal, da wird nichts abgebaut. Da, wo Steine abgebaut werden, spricht man von, nennt es jetzt mal in Anführungsstrichen, von einem Kulturdenkmal. Ja? Also das hat ein Naturdenkmal, hat nichts, ein Naturdenkmal sagt aus, dass es von der Natur aus so beschaffen oder so geschaffen worden ist. Ja? Da sind aber definitiv Menschen am Werk gewesen, schon allein, wenn man der Tatsache annimmt, okay, sie sind da in diesem Steinbruch gebrochen worden. Jetzt kommt man zu dem Hauptthema, warum ich sage, das kann nicht so sein, wie man da sagt. Es ist nämlich einer dieser, insgesamt liegen da 3 große Blöcke und einer ist abgetragen und begradigt und poliert worden. Der ist glatt wie ein Babypopo. Da haben sich unzählige Menschen haben sich auf diesem Stein verewigt. Alle mit ihren Initialen, der Name, das Datum, was weiß ich, das Herz und hast du nicht gesehen. Aber jetzt war ich mit einem Prähistoriker letztes Jahr da, weil nämlich auf dem gleichen Stein, wo die ganzen Graffitis sind, befinden sich nämlich auch sogenannte Petroglyphen. Petroglyphen sind Felsbilder. Die hatte ich schon bei meinem ersten Besuch entdeckt, war mir aber nicht schlüssig oder nicht genau sicher, wie kann ich sie denn von der Stilistik, man kann Stein nicht datieren, aber die Felsbildforschung arbeitet mit Stilistiken, das heißt mit Vergleichen. Das heißt, sie schauen an, welche Stile ähneln sich wo, in welcher Zeitepoche. So ungefähr kann man vielleicht sagen, dass man Felsbilder datiert. Und ich war eben unsicher und habe dann eben den Wolfgang Welker, mit dem ich sehr gut in Kontakt stehe, habe ich gesagt, hier, komm doch mal in deinem Urlaub vorbei, guck dir das bitte mal an. Ich habe da Petroglyphen gefunden, aber ich habe null Plan, was es damit auf sich hat und auch gar nicht, in welcher Zeitepoche wir da sind. Jetzt hat er sich das angeguckt und sagt, naja, also hier, da ist irgendwie so ein Galgen, das ist so ein Doppelgalgen. Und da kann man eben, man weiß eben, dass das eine Richtstätte war, die quasi im Mittelalter oder im Frühmittelalter übernommen worden ist. Und das symbolisiert quasi dahin, dass überall, wo diese Balken waren oder diese Galgen waren, das haben die im Mittelalter übernommen, als wo germanische Kultstätten waren oder wo germanische Richtstätten waren. Und eben dann ist noch eine Petroglyphe da, die einen Hund zeigt, einen domestizierten Hund quasi. Die domestizierten Hunde, die haben einen geraden Schwanz und die domestizierten Hunde hatten dann diesen gekringelten. So, und da hatte ich habe ich den Werner Betz, Daniel, du kennst ihn, den hatte ich da mal mit hingeführt und der hatte eine dabei, die dann gesagt hat, du schau mal, das bedeutet ja, dass die schon ziemlich alt sein muss, diese Petroglyphe. Ne? Wenn da ein domestizierter Hund ist, ich glaube, die Hunde sind jetzt, lass mich lügen, seit 30.000, 40.000 Jahren, ich weiß jetzt nicht die richtige Zahl, domestiziert. Das heißt, ab da könnte schon rein theoretisch irgendwann irgendwo diese Petroglyphe drin sein. Ich kann es nicht hundertprozentig datieren, der Prähistoriker auch nicht. Das ist furchtbar schwierig, das so zu datieren. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass es vorchristlich gewesen sein muss. Ja, das ist, muss auf jeden Fall vorchristlich gewesen sein, weil du hast eben auf dem gleichen Stein auch Kreuze. Klar, Bonifatius kann ich zitieren, als der in die Rhön gekommen ist, hat gesagt, ich bin hier an einem gottverlassenen Ort gelandet. Hat aber trotzdem alles, was nicht nied- und nagelfest war, hat er sein Kreuz reingeschlagen, hat übrigens auch die Donaueiche, auch ebenfalls bei Kassel, kurz und klein geschlagen, bei Fritzlar vermutet man die. Auch da in dem Stein findest du Kreuze, die da ziemlich tief reingeschlagen worden sind. Und man weiß auch, überall da, wo die Kreuze tief reingeschlagen sind und groß reingeschlagen sind, umso höher war die Bedeutung der Kultstätte. Also nichtsdestotrotz, diese Steine sind von Menschen bearbeitet worden. Allein diese Planierung und das Abtragen von diesem einen Stein, das macht die Natur nicht. Das muss der Mensch gemacht haben. Die Petroglyphen hat die Natur auch nicht reingesetzt. Auch das waren Menschen. Also von daher hält diese ganze Theorie von diesem Naturdenkmal ja eben nicht mehr so ganz, wie man sich das wünscht. Und wir müssen hier, ob wir das wollen oder nicht, uns damit beschäftigen, dass es sich hier um, bin mal vorsichtig, dass es hier, sich hier um ein Kulturdenkmal handeln muss. Das.
Also Aufzeichnungen existieren überhaupt nicht, ja, aus dem Mittelalter oder irgendwas, was das für Steine sind, ein
Nein.
Ursprung, gar nichts.
Nein.
Das
Also
heißt,
ich
man
habe.
wird eventuell für immer rätseln, warum, wieso und weshalb diese Steine da rausgeschlagen wurden und was damit bezweckt werden sollte. Also.
Du schau, das ist ja ein ganz einfaches Thema. Wenn ich mich mit einem Thema nicht auseinandersetze, kann ich keine Fragen beantworten. So, ich bin jetzt natürlich kein Experte und das ist auch eben dementsprechend auch eine Aufgabe der Archäologie, ja, oder der Fachwelt, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Das heißt, natürlich werden die Fragen immer mehr, wenn keiner sich der ganzen Geschichte annimmt und eben mit dieser ganzen Geschichte das abzutun. Es ist ein Naturdenkmal, da wird schon keiner mehr Fragen stellen. Der Plan ist halt eben nicht aufgegangen. Ja? Weil ich stelle halt eben die Fragen und will halt eben wissen, naja, Leute, ihr widersprecht euch da ja selbst, wenn ihr auf der einen Seite schreibt, die sind 100 Meter hier an dem Steinbruch abgebaut worden, sind dann hingeschleppt worden und sagt aber auf dem Schild, es ist ein Naturdenkmal. Also das kann ja widersprechen sich ja selbst. Deswegen ist es eine ganz einfache Geschichte. Man wird so lange nicht wissen, um was es sich dabei handelt, wenn man nicht anfängt, das Ding zu untersuchen. Ich weiß, ich habe selbst Rundfragen oder eine Umfrage gemacht in dem Örtchen vor Ort. Da haben mir viele auch erzählt. Einer hat erzählt, er würde zum Beispiel immer an Weihnachten oder beziehungsweise in den Wintermonaten würde er da Lichter sehen. Jetzt war natürlich für mich erstmal so Irrlichter vielleicht. Ne? Irrlichter können durch Gase entstehen, hat man ganz klassischerweise im Moor. Dann, wenn es da eben zu solchen Ausgasungen kommt, kann es eben sein, dass die da so ein bisschen flackern, ja, oder dass die so ein bisschen da umherhuschen, Irrlichter, das gibt es, das kann man auch gut beweisen. Das Problem ist, da gibt es nur kein Moor. Da ist weit und breit kein Moor zu sehen. Also das sind, grundsätzlich kann man da sagen, was ich in diesen Umfragen rausbekommen habe, ist, dass das ganze Dorf und auch da die Leute und die Menschen schon seit Ewigkeiten darum rätseln, um was es da eigentlich, was es mit diesem Stein auf sich hat. Keiner weiß irgendwas. Einer hat mal zu mir gesagt, meine ich, es wäre irgendein Tempel gewesen, was auch immer man sich jetzt da unter einer Tempelanlage vorstellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mal aufrecht gestanden haben. Ist aber auch nur, wie gesagt, es ist einfach so, dass die Bevölkerung auch darüber rätselt und sich Gedanken macht. Und da der ein oder andere gibt zum Beispiel, hat auch gesagt, sie wären verflucht, weil es gibt eine, das weiß man, der hessische Kurfürst aus dem 13. Jahrhundert hat man notiert, die Dinger sollen abgetragen werden. Das ist dann auch gemacht worden. Du findest heute noch diese Spaltschlitze, die eben da durch diese Keile, die man da reintreiben wollte oder reingetrieben hat, das sieht man noch diese Rückstände. Und da heißt es eben, dass einer dieser Arbeiter bei so einer Abtragungsaktion quasi vom Blitz getroffen worden ist. Und seitdem wäre das eben ein Zeichen dafür gewesen, dass die heidnischen Götter da eben da diesen Abbau verhindert haben oder verhindern wollten, wie auch immer. Seitdem weiß man auch, die haben tatsächlich dadurch aufgehört, da abzubauen nach dieser Aktion. Das Ganze war wohl irgendwie dann auch ein bisschen heitel und man weiß auch natürlich im Mittelalter sehr gut, die Leute waren gut abergläubisch. Ja, also wie viel da letztendlich dran ist, weiß man auch nicht. Unterm Strich ist das so die Faktenlage im Großen und Ganzen. Ich finde es gut, dass die Menschen da auch anfangen, darauf aufmerksam zu werden, dass sie selbst hingehen und auch nicht immer das glauben, was ich da hier immer schwätze, sondern sich selbst ein Bild machen, selbst auch Gedanken darüber machen. Ich letztendlich weiß es ja auch nicht zu 100%, sondern ich kann ja auch immer nur ein bisschen aus meiner Erfahrung und natürlich ziehe ich auch überall, wo ich habe natürlich ein gutes Netzwerk, da bin ich ganz froh drüber. Ich ziehe mir dann halt irgendwie auch einen Fachmann ran, der mir dann auch einen Hinweis geben kann. Ja, das im Großen und Ganzen zu den Themen von Langensteinen. Das ist so, ja, auch einer meiner Herzensthemen, ne? Absolut. Und auch mittlerweile von Ramon, da bin ich auch sehr, sehr glücklich darüber, dass der Ramon da auch so dahinterher ist, dass es jetzt dadurch auch 3D-Modelle gibt, die man sich angucken kann, die man auch bei seinen Vorträgen, die er präsentiert, und dass das wirklich auch thematisiert wird, ja, dass das einfach diskutiert wird, dass die Menschen da einfach darauf aufmerksam gemacht werden und es dann eben auch zu einem guten Austausch kommt. Ich hatte jetzt bei meinem Video auf meinem Kanal auch viele Feedbacks darauf, die dann gesagt haben, ey, schau mal, das ist ja so oder das ist ja total spannend. Da war auch tatsächlich auch ein Steinmetz dabei, was ja perfekt ist. Zu dem konnte ich jetzt leider noch keinen Kontakt aufnehmen, da hat die Zeit für mich noch nicht gereicht. Aber da tut sich was. Ja, und da bin ich mega glücklich drüber.
Deinen Kanal werden wir natürlich wieder verlinken unter diesem Video hier und auch das Video über die langen Steine, den Podcast, den wir da mal vor längerer Zeit schon aufgenommen haben.
Genau, da haben wir ja ausführlich damals auch
Genau.
nochmal drüber diskutiert.
Erzähl mir noch ganz kurz, bevor wir das abschließen, das Thema, erzähl mir noch ganz kurz was darüber. Du hast ja erzählt, dass ihr die vermessen habt, die Steine. Kannst du meine Hausnummer sagen, Größe, Gewicht, damit man sich da mal eine
Ich
Vorstellung machen kann, von was wir da reden?
weiß jetzt nicht genau, die genauen Daten weiß ich jetzt nicht. Ich schicke dir die zu. Die kannst du vielleicht im Video anblenden, aber ich glaube, wir reden hier von, wir hatten einen vermessen, der ist abgetragen worden und da haben wir quasi dann ein Stück rausgezogen und allein, glaube ich, da hatten wir, der Buntsandstein hat ja ein Durchschnittsgewicht von 2,5 Tonnen pro Quadratzentimeter und da
Okay.
sind wir, pro Quadratmeter, da sind wir, glaube ich, irgendwie auf 100 Tonnen gekommen. Also das ist das allein
Was?
ein Brocken ist da schon weit über ein paar hundert Tonnen, der da abgetragen worden ist, was durchaus auch sein kann. Ich will ja gar nicht, wenn wir mal davon ausgehen, dass die im Mittelalter abgetragen worden sind, ist gar kein Problem. Die kann man spalten. Das ist Buntsandstein. Das ist jetzt kein Stahlbeton. Das geht. Das Problem ist nur, den einzelnen Brocken, den zu bewegen. Wenn du in dem Gelände stehst, das ist nicht eben. Das ist mitten im Wald, das ist nass, die Erde ist aufgeweicht. Ich war jetzt erst vorgestern wieder da. Wenn da pitschnass ist, wenn der Boden aufgeweicht ist, machst du keinen Stich. Der größte Stein ist, glaube ich, zwischen 17 und 20 Metern lang. Den bewegst du keinen Zentimeter. Den kannst du nicht in diesem Le Gelände bewegen. Das ist, wir haben uns immer gefragt, wie willst du das Ding bewegen? Mit Seilen, mit Steinen, mit Holzrollen hast du nicht gesehen. Auf dem Gelände machst du keinen Stich. Du brauchst Hunderte von Menschen, die den ziehen, die den irgendwie bewegen. Wenn du da heute hin willst mit einem Kran, kannst du es komplett vergessen. Der sinkt ein im Boden. Das kannst du komplett knicken.
Ja. Und am Ende bleibt immer noch die Frage offen, wofür? Das ist die
Das
spannende
und
Frage.
das richtig. Und wofür sie das gemacht haben, ganz kurz noch vielleicht zur Vollständigkeit. Man sagt, dass da angeblich einer mal gelegen hat, der wäre abtransportiert worden oder der wäre abgetragen worden und wäre dann wegtransportiert worden. Du siehst heute noch die Kuhle von dem Teil, wo der gelegen hat. Das ist unvorstellbar, wie das Ding. Ich habe das Ramon gezeigt, ich habe das so vielen Experten gezeigt. Jeder wundert sich, wie, selbst für Mittelalter, wie soll das passiert sein? Es ist und bleibt ein absolutes Rätsel, das Ding und auch, wie sie das transportiert haben wollen. Das ganz Lustige daran ist, dass dieser Steinbruch, wo sie ja angeblich abgebrochen worden sind, in einem Zustand von heute, muss man allerdings dazu sagen, die Layers, also die Steinschichten, die du hast, ist nur noch gebröselt. Du kannst also, ich kann mir heute, und da bin ich ganz ehrlich, nicht vorstellen, dass der überhaupt da rausgebrochen worden ist, weil das Material ein komplett anderes ist.
Vor allem, welche
Absolut.
Technik dann auch benutzt wurde. Ne? Mir ist jetzt wieder diese Levitation in den Kopf gekommen. Da hat man natürlich auch schon viel von gehört, dass es irgendwann mal vor ganz, ganz langer Zeit diese Technik gab, damit, ich weiß ich nicht, Tönen, Schwingungen, ne? Also so ganz fremdartig. Denke ich irgendwie so ein bisschen dran, wenn ich das höre, weil es so gar nicht dahin passt, ne? Und überhaupt nicht erklärbar ist und in keinster Weise in Bezug gesetzt werden kann zu irgendwas, was da vor Ort ist. Ne? Also super alt. Aber das sind ja nur
Ja.
Spekulationen, leider, ne? Aber wieder so auffällig anders.
Du warst ja nicht nur bei den langen Steinen, du wolltest was über das Saarland erzählen. Im Saarland gab es was Spannendes.
Genau, das war meine letzte Tour für dieses Jahr. Ich bin ja das ganze Jahr über ziemlich oft unterwegs und eigentlich jede freie Minute nutze ich eigentlich, um auf Reisen zu gehen. Jetzt hat mich der Holger, das ist ein sehr guter Freund von mir, der hatte mich Anfang des Jahres schon kontaktiert. Der kommt aus Merzig unten im Saarland, hat ganz viel geforscht und gemacht. Der ist viel draußen, der fährt viel Fahrrad und macht und tut und stößt halt irgendwie, hat er ein Händchen dafür, das muss man ihm lassen. Er findet da immer irgendwelche absolut verrückten Sachen und Steine und Strukturen. Und dann hat er mir dann geschrieben, hat gesagt, hier Ralf, pass mal auf, du musst unbedingt mal 4, 5 Tage, musst du mal ins Saarland kommen, ich habe so viele Sachen, die musst du dir mal angucken, ich weiß nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Und dann habe ich gesagt, klar, machen wir, erstell mal einen Plan. Hat er dann auch gemacht und ein paar Tage vorher, das war ganz lustig, hat mich eine Frau Burger kontaktiert über meine Facebook-Seite und sagt, hallo, ich habe Ihr Video gesehen, ich komme aus der Nähe von Merzig und ich muss Ihnen da sagen, da gibt es ein paar ganz spannende Sachen. Dann habe ich gesagt, das passt sich, trifft sich super, ich bin nämlich eh bald da, lassen Sie uns doch da zusammen mit dem Holger da irgendwie treffen und dann können wir da zusammen eine Begehung machen. Jetzt weiß man ja von mir, umso älter, umso besser ist die ganze Geschichte. Jetzt hatte ich aber die Frau Burger, die hat, und das finde ich, also bis heute, das ist ein unfassbares Thema. Hab da noch nicht so viel drüber geforscht, aber das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr oder kommendes Jahr nachholen. Und was sie mir dann gezeigt hat, das ist das sogenannte das Tor zur Hölle. Klingt super spektakulär. Holger hat mich dann aufgeklärt und hat gesagt, hier, das ist ein alter Bahntunnel, den kenne ich auch. Ich war da noch nicht, aber es ist unterm Strich ein alter Bahntunnel. Da habe ich gesagt, du, pass auf, lass uns treffen mit ihr und ich gucke mir das gerne mal an. Da soll es irgendwie eine ganz verrückte Story dazu geben. Und die ist so verrückt, Daniel, dass ich die einfach hier erzählen muss. Das ist wirklich, da greift man sich wirklich an den Kopf. Und zwar dieses Tor zur Hölle. Das ist auch der Silvinger Tunnel, ist das. Das Ding liegt mitten in einem kleinen Waldstück, tief unter der Erde. Du erkennst nichts, wenn du dahin läufst. Gar nichts. Und das Ding verbindet quasi, es ist ein 1,7 Kilometer langer Bahntunnel und der verbindet Deutschland und führt rüber auf die französische Seite. Das ist ja da unten, Saarland ist ja alles relativ auch Grenzgebiet zu Frankreich rüber. Und dann habe ich gesagt, gut, komm her. Die Frau Burger hat uns dann dahin geführt und das war auch wirklich ein extrem spannender Abstieg. Und dann stehst du da vor einem riesigen Schlund, der da aufgeht, ein riesiger Tunnel, der zubetoniert ist zu drei Viertel mit irgendeiner Betonmauer und haben sie da irgendwelche Graffitis draufgesprüht. Da habe ich gesagt, was ist das denn hier für ein, was ist das denn für ein Film? Du erkennst ja nichts. Du meinst, du bist irgendwo im Dschungel, im tiefsten Dschungel und auf einmal kletterst du da ein kleines Waldstückchen runter und auf einmal hast du da einen riesen Tunnel, der da auf einmal aufgeht. Unfassbar. Ich schicke dir Bilder dazu, das ist wirklich unglaublich. Also wenn du, das verschlägt einem da schon die Sprache. Ich muss sagen, der Zugang ist da nicht so gerne gesehen, wenn man da reingeht. Gab es wohl in der Vergangenheit schon ziemlich viele Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Leuten, die da reingegangen sind. Jetzt pass auf, ich war in diesem Tunnel drin. Aber ich muss, damit das jetzt auch für den Zuschauer oder die Zuschauerin oder Zuhörer, wie auch immer, etwas plausibler wird, muss ich erstmal etwas die Mythen vorausschicken oder diese Überlieferung, die man dazu sagt. So, nämlich hat dann die Frau Burger mir erzählt, in dem Dörfchen geht eben die Sage rum, dass dieser Tunnel, wie gesagt, 1917, am 1. November 1917 ist er eröffnet worden, der war quasi zum Zweiten Weltkrieg oder zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin, haben das da die Anwohner, die da lebten, haben sich da quasi drin versteckt, wenn dann immer Luftalarm war. Ja? Es gab keine Schutzbunker da in der Nähe, deswegen sind die Menschen da reingeflüchtet. Alle Mann, alles, was da noch kriechen, laufen konnte, hat sich da drin versteckt. Jetzt gibt es die Überlieferung, dass an einem Abend oder an einem Tag war Fliegeralarm. Dann haben sich da, man geht zwischen 100, teilweise spricht man noch von über 100 Menschen, haben sich dann auf den Weg gemacht und sind da in diesen Tunnel rein. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, es konnten da keine Züge oder es konnten da nur noch bedingt Züge fahren, weil dann die Alliierten, die hatten schon ein paar Verbindungen da weggesprengt und so weiter und so fort. Es konnten zwar noch einige Züge hätten noch fahren können, aber es war nichts mehr. Ne? Man hat jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass da noch irgendwas fährt. Dann sind die Leute, die Menschen da rein und jetzt passiert das Unfassbare. Jetzt passiert das Unfassbare. Nämlich die Menschen sollen dann gehört haben, wie ein Zug angeblich von irgendeiner Seite, ich weiß jetzt nicht genau von welcher Seite aus, ob von der französischen oder von der deutschen, das weiß ich nicht, reingefahren ist und soll da komplett durchgepflügt sein. Jetzt spricht diese Überlieferung davon, dass das Blut und alles über 1 Kilometer an den Wänden entlang gespritzt sein soll oder sich verteilt haben soll. Da sollen dann über 100 Menschen, Frau, Kind, Mann, alles, Greise, alles, was da eben drin war, das weiß man nicht so genau, soll da sein Leben gelassen haben. Seit diesem Moment an häufen sich die Berichte von verfluchtem Ort, Geister, merkwürdige Lichter, Geräusche, Stimmen. Es soll sogar, gibt's eine Sage dazu, man weiß nicht so genau, ob das stimmt, dass da wohl irgendwie irgendwann mal ein Wanderer völlig gacker, sage ich jetzt mal so, da reingelaufen sein soll. Der ist nie wieder gesehen worden. Der ist nie wieder gesehen worden da drin. Der kam nie am anderen Ende raus. Hat man keine Ahnung davon, wo der Typ hin ist. Man weiß jetzt noch, von neuerer Zeit gibt es auch eine Überlieferung, wo man tatsächlich sagt, da wäre irgendwie ein Bauingenieur oder irgendwas in diese Richtung. Der hätte irgendwie, da wäre irgendwas am Bau völlig schief gelaufen und er war völlig verzweifelt und kommt da auch, geht auch in diesen Tunnel da rein, wieso auch immer, ja, und verschwindet auch spurlos. Ja, taucht nie wieder auf, nie wieder gesehen worden. Wir reden ja jetzt von einem Tunnel, das heißt, Punkt A ist der Eingang und es gibt auch einen Punkt B, es gibt einen Ausgang. Ja? Also wenn da Menschen reingehen, könnten sie rein theoretisch nach den 1,7 Kilometern auch am anderen Ende wieder auf französischer oder deutscher Seite wieder rauskommen. Nie wieder gesehen worden.
Kurze Zwischenfrage. Du sagst, der Tunnel ist auf deiner Seite, an der du reingestiegen bist, war der dreiviertel zu. Auf der anderen Seite auch. Das wäre die erste Frage. Und sind im Tunnel denn irgendwo Türen oder irgendwelche Gänge oder Räume?
Genau, also auf der anderen Seite ist auch zugemauert das Ganze, das ist ziemlich komisch, das hat mich auch gewundert, auf französischer Seite, wenn du rauskommst oder beziehungsweise wenn du hinläufst, das Ding endet mittlerweile auf einem Privatgrundstück. Die, mit der ich da war, die hat gesagt, man darf da nicht mehr so ganz raus, weil der Typ öfters wohl da auch mal dann Patrouille läuft und dann gibt es da richtig Stress. Das zudem, wenn du im Tunnel drinne bist, gibt es ganz klassisch diese sogenannten Schienenlaufnischen, Schienenläufernischen. Ja, das heißt, früher war es ja so, dass da quasi die Schienenläufer, die Schienen kontrolliert haben, oder die Strecken abgelaufen sind, ob da alles in Ordnung ist. Wenn da ja ein Zug kam, mussten die ja in solche Nischen rein. Und selbstverständlich hast du da auch deine Notausgänge. Aber das Komische ist, die sind zu betoniert. Mhm. Also der größte Teil zumindest davon. Das heißt, man kann nicht genau sagen, ich gehe mal davon aus, dass hinten sicherlich hinter dem einen oder anderen da noch ein Notausgang ist, der dann irgendwo hingeführt hat. Aber das ist heute gar nicht mehr nachzuvollziehen.
Und von so einem Unglück hat man auch nie was gehört, ne? Also das ist jetzt rein eine Geschichte, die man sich so erzählt und es ist überhaupt nichts da, wo man das annähernd nachvollziehen könnte. Da ist wirklich mal ein großes Unglück passiert, ja?
Naja, also das Problem ist halt eben, ich stelle jetzt euch mal eine Frage, wieso soll wieso soll ein Dorf oder Menschen sich so eine Geschichte ausdenken, ne? Also was hast du davon, wenn du dir so eine Geschichte ausdenkst?
Ja, das hat mit Sicherheit irgendwo einen Ursprung. Also irgendwas ist bestimmt dran, ja.
Was ich allerdings noch ergänzen kann, und das fand ich auch ganz spannend, das hat mir auch jetzt, das habe ich aber auch erst im Nachhinein etwas erfahren, als ich ein bisschen recherchiert habe. Es heißt nämlich, dass dieser Zug, der da durchgerauscht ist, soll ein deutscher Zug gewesen sein. Und dieser Zug soll, angeblich so heißt es, eine geheime Fracht beherbergt haben und der musste aus dem zerstörten Deutschland noch wohl raustransportiert worden. Also da haben wohl irgendwie, weiß ich jetzt nicht, NS-Leute oder was auch immer, da war da noch irgendein Spezialauftrag und dieser geheime Zug musste unbemerkt über diese Bahnschiene irgendwie raus, wo auch immer hin. Ich weiß auch nicht genau, wo die dann weiterhin verläuft, diese Strecke, aber man sagt eben, er muss eine ganz geheime Fracht innehaben, weil der auch, das muss wohl auch abends oder nachts irgendwie gewesen sein, wo da dieser Bombenalarm war. Der ist auch ohne da anzuhalten oder zu blinken oder zu huben oder sonst irgendwas durch. Das heißt, der hatte einfach freies Schussfeld, der musste einfach da durchfahren. Ja. Mhm. Das, ob da was dran ist, kann ich auch nicht sagen. Ich gebe das einfach nur mal so weiter, weil ich es ganz spannend finde und ich kann mir, was ja auch durchaus realistisch ist, ne, auf einer Bahnstrecke, die ja eigentlich nicht mehr genutzt wird, fährt natürlich auch selbstverständlich kein offizieller Zug mehr. Also das heißt, wenn einer diese Strecke in der Zeit nochmal hätte nutzen wollen, hätte das dann auch sicherlich eine gewisse Geheimhaltung oder eine gewisse Verschwiegenheit vorausgesetzt, ja, weil wir nehmen extra die Strecke, die jetzt für gesperrt gilt, ne, oder die jetzt da einfach nicht mehr so befahren ist, und wir gucken, dass wir da schnell noch hier unser Zeug rauskriegen. Und wir wissen ja auch selbst, dass da durchaus auch nochmal zum Ende hin des Krieges viel Raubgut der Nazis,
ja,
irgendwo nochmal rausgeschafft worden ist. Also ich würde es vielleicht noch nicht mal ganz so abwegig halten, wenn man da von eben so einem Zug spricht.
Mhm. Auf jeden Fall eine ganz grausige Vorstellung, ne?
Furchtbar.
Und dann denke ich auch gleich wieder an die verstorbenen Seelen, die dann da vielleicht noch rumgeistern, ne? Das ist, ja, ist ja alles möglich. Und dann passt das auch schon wieder mit den Folgegeschichten, dass da noch irgendwas rumrumort, ne?
Ja, eben. Das, man sagt ja eben heute noch, wenn du da reingehst, also ich, wenn man da reingeht, sagt man ja immer noch, dass man da eben diese, wenn du ganz leise bist, dass du diese Stimmen noch hörst. Und das Verrückte ist, es gibt eine Überlieferung, die sagt, wenn du in der Mitte dieser 1,7 Kilometer bist, hörst du das Rauschen des Zuges. Vollkommen gaga. Wieso in der Mitte von dem Tunnel? Versteht kein Mensch. So, auf jeden Fall, ich stand jetzt vor diesem Ding. Ich habe mir gesagt, ja, ich laufe das Ding jetzt, diese 1,7 Kilometer, ich mache das jetzt mit, ist gar kein Problem, deswegen bin ich hier und bin da eigentlich erstmal relativ neutral an die ganze Geschichte drangegangen, ne? Ich habe jetzt zwar von denen, die haben mir dann auch diese Geschichten erzählt und hast du nicht gesehen und auch, dass es da die Stimmen und so weiter und so fort, aber ich lasse mich da jetzt erstmal nicht so drauf ein, bin dann reingekraxelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie, ich wusste, dass ich in einem Bahntunnel bin, aber ich hatte noch nie in meinem Leben bislang so ein merkwürdiges Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht irgendwie, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie panisch geworden bin oder sonst irgendwas, aber es war einfach ein Gefühl der Beklemmung, wo ich gesagt habe, das kenne ich überhaupt nicht, das ist total merkwürdig. So, jetzt sind wir da gelaufen, man hat sich natürlich auch ein bisschen dann unterhalten. Und das Ganze ist auch so, da sind keine Schienen mehr drin, das heißt, du läufst da eigentlich nur noch auf Schotter rum. Und das Verrückte ist, du hast da so wie so Schlitze an den Seiten, an den Wänden. Da haben wir Teelichter gefunden. Also kann jetzt da sagen, weiß ich nicht, die Kids da oder irgendwelche Jugendlichen haben sich da die Teelichter aufgestellt und haben die dann da angezündet, damit sie Licht haben. Mag alles sein. Dann sind wir ein bisschen weitergelaufen, dann kamen diese ersten Nischen, von denen ich eben schon erzählt hatte. Vollkommen merkwürdig. Es ist vollkommen merkwürdig in diesem Tunnel, wenn du da rumläufst. Dann hast du tatsächlich, umso weiter wir reingelaufen sind, umso mehr hast du tatsächlich ein Rauschen gehört. Also es war wie ein, kann man sich vielleicht so wie, wenn man eine Muschel ans Ohr hält, vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, so ungefähr war das. Es wurde immer lauter. Total merkwürdig. Selbstverständlich muss ich aber auch dazu sagen, da bricht Wasser durch. Das Ding ist 1917 gebaut worden, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und jetzt war es wirklich ganz verrückt. Irgendwann kamen wir dann tatsächlich da an einen Punkt, wo Wasser rausgesprudelt ist und sich das tatsächlich angehört hat wie ein Zug. Ob diese Quelle oder dieses Wasserspiel da das Phänomen erklärt, ja, von diesem an oder von diesem anrollenden Zug, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht.
Wie ist denn dein Bauchgefühl, deine Intuition dazu, wenn du mal ganz ehrlich bist, auch wenn sich das so verrückt anhört, aber was sagst du, ist da was Paranormales im Gange?
Also ich glaube, ich bin erstens dafür vielleicht nicht ganz der Richtige, weil ich kann es in erster Linie nicht beweisen. Was ich dir beweisen kann, ist, dass ich sagen kann, dass ich ein absolut komisches Gefühl dabei hatte. Und wir hatten auch tatsächlich eine Sache, die ein bisschen merkwürdig war, der macht zum Ende hin, wenn du Richtung französischer Seite läufst, macht der Tunnel eine leichte Rechtskurve. Und Holger, der ja draußen geblieben ist, der hat relativ genau beobachtet, wie unsere Lichtkegel sich verhalten. Da war es so, als wir dann zurückgelaufen sind, hat er die ganze Zeit zwei Lichtkegel gesehen. Bis er auf einmal plötzlich nur noch einen gesehen hat. Das Problem ist aber, wenn er zwei Lichtkegel von Anfang an gesehen hat, das heißt, dann hat er das durch die Krümmung des Tunnels gesehen. Ich habe eben gerade gesagt, der Tunnel, wenn du Richtung Ausgang läufst, geht rechts, macht eine leichte Rechtskurve. Er hat mir hieb- und stichfest gesagt, ich habe die ganze Zeit über eure zwei Kegel gesehen. Die ganze Zeit, ob der Tunnel nach rechts geht oder nicht, ist ihm vollkommen wurscht. Er hat immer zwei Lichtkegel gesehen. Die erste Frage ist, selbst wenn wir auf dem Hinweg zur französischen Seite, wie kann er da die zwei Lichtkegel gesehen haben, obwohl wir rechts um die Kurve gelaufen sind?
Er hätte gar keinen sehen dürfen, im Prinzip.
Richtig. Die nächste Frage ist ja genau umgekehrt. Das heißt, als wir von französischer Seite wieder zurückgelaufen sind, hätte ja erst anfangs, weil wir ja noch vor der Kurve waren, kein Licht sehen dürfen. Aber er behauptet, und ich glaube ihm das, wenn er sagt, ich habe die ganze Zeit zwei Lichtkegel gesehen. Und dann auf einmal ist ein Lichtkegel verschwunden und der tauchte auch bis zum Schluss nicht mehr auf. Und was er auch gesagt hat, was ganz, aber das kann auch ein natürliches akustisches Phänomen sein, er konnte 1,7 Kilometer, so sagt er zumindest, als wir uns hinten unterhalten haben, konnte er relativ klar verstehen, was wir sagen konnten. Das kann schon sein. Ja? Ich bin ja jetzt kein Akustiker, aber in so einem Tunnel ist natürlich die Akustik, hörst du schon viel, aber das Phänomen mit diesem Lichtkegel und das Lustige ist, ich habe mir heute ein Video angeguckt darüber, weil ich ein bisschen nochmal genau recherchieren wollte und genau dieser Kerl, der da mit seinem Kollegen drin war, genau der hat das gleiche Phänomen gehabt, wie wir auch.
Mit den Lichtern?
Mit den Lichtern.
Das ist ja interessant. Mhm. Ich meine, wenn du jetzt um die Kurve rumgehst und es ist gerade so an der Stelle, wo die Kurve vielleicht, weißt du, ich meine, einer läuft gerade so an der Stelle von der Kurve, wenn du von einer bestimmten Position guckst, dass du wirklich nur den einen siehst, aber dann im nächsten Moment müsstest du auch den zweiten sehen, wenn er dann um diesen Punkt, um diesen gewissen Punkt da rum ist, ne?
Ja.
Und mit einer Spiegelung, wäre das mit einer Spiegelung zu erklären, durch den Knick und weil es feucht ist? Das wäre noch eine Möglichkeit.
Spiegelung, ja. Schwierig.
Also weiß ich
man
nicht.
Man müsste es noch öfter ausprobieren.
Aber was soll spiegeln? Ja, du hast ja, das sind Steinwände, da kann Steine. Nichts reflektieren. Und du hast natürlich Nein. unten drunter ist Schotter gewesen, also so grober Schotter. Der reflektiert jetzt meines Wissens auch nicht. Nass war es, das kann ich bestätigen. Ich glaube einfach, also ich weiß es nicht, aber es ist, wenn das jetzt natürlich auch schon so ein zweiter Kerl da in einem Video selbst dann bestätigt und der dann auch gesagt hat, sein Freund war hinter ihm, er hat die ganze Zeit hat er den Lichtkegel noch gesehen und ich kannte ungefähr die Stelle, wo die sich befunden haben, wo sie sich aus den Augen verloren haben und das war genau die Stelle, wo dann auch auf einmal dieser eine Lichtkegel von uns verschwunden ist, ungefähr. Das ist schon merkwürdig. Ich bin da immer ziemlich rational, aber dennoch war es einfach ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl. Ich weiß nicht, ob mir das vielleicht unterschwellig im Unterbewusstsein dann doch vielleicht irgendwie zugesetzt hat, wenn das mit diesen ganzen Menschen da passiert sein soll,
ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da auch nur etwas dran sein sollte, ist da auf jeden Fall was Energetisches. Und dann ist da sicherlich auch irgendetwas, das hat jetzt nichts mit Esoterik oder Spiritualität zu tun, sondern einfach an so einem Ort, wo Menschen so sterben, bleibt immer eben nur mal auch ein Rest Energie übrig. Ja.
Da habe ich schon ganz oft von gehört, ne, dass sich das einprägt. Das ist nicht erklärbar, die Wissenschaft sagt uns nichts dazu, aber gehört hat man davon schon oft, also tatsächlich.
Die Frau Burger hat mir noch eine Story erzählt, das war aber dann, wo wir draußen waren oder zum Ende hin, man hätte angeblich mal gegraben oder man hätte irgendwann mal in diesem Tunnel irgendwie, als man die Schienen oder wann auch immer abgetragen hat, hätte man Knochen gefunden. Ja, mehrere Menschenknochen und deswegen sagt man eben, spricht man eben diesem Unglück eine gewisse Realität zu. Und das ganz Verrückte war eben, was sie mir erzählt hat, dann relativ zum Schluss, das war auch ganz gut, denn so, dass es zum Schluss war, sagte sie, man hätte ja angeblich zwei Leichen gefunden. Eine wäre bis zur Unkindlichkeit verstümmelt gewesen. Und von dem anderen hätte man nur noch irgendwelche Körperteile gefunden, die Kratzspuren aufgewiesen hätten. Ich rufe jetzt einfach nur noch mal die zwei verschollenen Personen da, diesen Bauingenieur und den anderen Typ, den man nie mehr wiedergesehen hat, in Erinnerung. Mhm. Ja, Kratzspuren auf so einer Leiche, ich weiß jetzt natürlich, das wusste sie auch nicht, um was für Kratzspuren es sich da handelt. Also ich kann auf jeden Fall nur eins sagen, der Ort hat auf jeden Fall irgendetwas, der hat auf jeden Fall auch eine gewisse Vergangenheit, die mir so scheint es düster gewesen ist, wie viel letztendlich an diesen ganzen Geschichten da sind oder war es, will ich hier an der Stelle auch gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall gibt es unzählige Mythen und Sagen und Überlieferungen zu diesem Ort und wo so viel an Überlieferung ist und wo so viel die Menschen sich darüber Gedanken machen und berichten, da muss irgendetwas gewesen sein, weil ein Ort, der vollkommen anonym ist, darüber fangen die Menschen nicht an, sich irgendwelche Geschichten zu erzählen. Du erzählst ja auch keine Geschichte, wenn es auf deinem Nachbarhügel nichts zu erzählen gibt. Es sei denn, du willst einen Märchenroman schreiben und fängst an, dir eine Geschichte selbst auszudenken, aber davon hast du nichts.
So sieht's aus, ne? Da wird was gewesen sein, das denke ich auch mal. Und ich bin sowieso der Meinung, dass man das spüren kann, ne? Und das hast du ja auch getan, ne? Du hast es gespürt. Na, erst denkt man ja, du bist beeinflusst, weil du diese Vorgeschichte kennst, ne? Aber so letztendlich, wenn man tief in sich reinspürt, dann gibt es nochmal einen feinen Unterschied. Und auch das mit dem Rauschen finde ich hochinteressant, weil Wasser hört sich doch irgendwie anders an als ein Zug, der
Naja,
ranfährt,
das ist
oder?
natürlich der Kopf. Der Kopf
Ja.
assoziiert dann natürlich auch nur, wenn er ein Geräusch hört. Das weiß man ja, das Gehirn kategorisiert nach vertrauten Geräuschen. Ja? Also das heißt, wenn dann natürlich ich ein Rauschen höre und ich weiß, ich bin in einem Tunnel, assoziiert mein Gehirn, du bist in einem Tunnel, das klingt jetzt wie das Rauschen eines Zuges. Das ist Psychologie, ein Stück weit. Das ist schon so, dass unser Gehirn dann auch uns etwas vorgaukelt, weil es einfach Verbindungen knüpft. Du bist in einem Zugtunnel, Wasser, das Rauschen, es ist ein Zug. Also man kann das schon durchaus so erklären. Das
Ja, wie
ist
immer halt, ne? Das ist ja immer so. Man kann es alles so auch erklären, ne? Man muss ja wirklich tief in sich reinspüren, finde ich. Und man muss auch dann selber vor Ort sein, um das überhaupt beurteilen zu können. Man kann das so von der Ferne jetzt überhaupt nicht beurteilen, finde ich. Ist auf jeden Fall hochinteressant. Ich weiß gar nicht, ob ich reingehen würde mit der Vorgeschichte, ganz ehrlich.
unbedingt. Also,
Ich würde
aber es
gerne
ist
mal
total
reingehen.
dunkel, ne? Total dunkel. Und dann ist das so lang da und
Also, du
auch
hast
bis zum
komplette
Ende
Dunkelheit.
gegangen.
Ne? Also das heißt,
Komplette Dunkelheit, ja.
du siehst da vielleicht noch mal, du hast da noch mal so 50, 100 Meter Lichteinfall, je nachdem, durch diesen Eingang. Aber der ist auch eben, wie ich gesagt habe, zu dreiviertel zubetoniert. Das heißt, du hast da nicht hundertprozentig Licht drin und irgendwann stehst du in diesem stockfinsteren Tunnel drin, und wenn du dann natürlich keine Batterien für deine Taschenlampe hast oder dein Handy Akku leer ist, dann wünsche ich da viel Spaß drin. Ich habe mir auf jeden Fall
Tja.
vorgenommen, so viel weiß ich, ich werde den Werner Betz definitiv in nächster Zeit mal darüber unterrichten, und er weiß jetzt vielleicht noch nichts davon, aber ich werde ihm auf jeden Fall mal vorschlagen, dass wir uns da mal auf die Socken machen und da Messungen oder ähnliches, da ist er wiederum der Experte, machen können oder machen sollen auch am besten, um dem vielleicht einfach mal so ein bisschen ja nachzugehen und zu gucken, ist denn was dran, ist denn nichts dran.
Ich finde es sehr interessant. Und ich kenne das Gefühl genau, das du beschrieben hast, dieses mulmige Gefühl. Ich bin ein Typ wie du, ich bin recht sachlich, was solche Sachen angeht. Wenn ich jetzt, ich war schon in unzähligen Lost Places, an geschichtsträchtigen Orten, auch mit einer sehr negativen Vergangenheit. Ich war erst vor ein paar Wochen mit einem Kumpel in so einem Haus, in dem ein Mann seine Familie um die Ecke gebracht hat. Und ich glaube dann sich selbst auch noch, also das sind die zwei oder drei Kinder hat umgebracht, die Frau. Und dann, ich glaube sich, da waren wir drin. Ich habe da keine Skrupel, bei sowas reinzugehen. Ich habe auch keine Angst, dass ich irgendwas mitnehme, wie es manche beschreiben. Oder ich gehe da ganz neutral rein. Und es gab aber einmal, es gab einen Fall, da haben wir, auch bei uns hier in der Gegend, da gab es so ein sogenanntes Geisterhaus. Da war ich, glaube ich, 17 oder so. Jetzt bin ich 42. Da waren wir bei diesem sogenannten Geisterhaus damals. Auch ein Ort mit einer traurigen Geschichte, soviel ich weiß. Und da waren wir drin. Ich war nur ganz kurz drin. Da habe ich schon, obwohl ich da auch ganz unbefangen hin bin, ich kannte die Geschichte, war mir aber damals wirklich egal. Ich wollte da rein. Ich fand das spannend, mir das anzugucken, wie das Haus von innen aussah. Ich habe das Grundstück betreten. Da so ein Grünstreifen, so ein schmaler Grünstreifen, der zur Haustür führt. Ich habe diesen Grünstreifen betreten. Ich sag's dir, ich habe da auf einmal den Flattermann bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Obwohl ich da wirklich kein Problem damit hatte, mit der Geschichte, die da passiert ist, muss ich sagen, so im Kopf jetzt, dass ich gesagt habe, oh, da spukt's oder so. Nein, null. Ich bin auf diesen Grünstreifen, ich bin da 2 Meter gelaufen und zu meinem Kumpel gesagt, mir dreht es gerade einen Magen um, habe ich gesagt, ich habe so ein mulmiges Gefühl, so ein Bammel. Ich glaube, wir sollten da nicht reingehen, habe ich gesagt, oder ich zumindest sollte da nicht reingehen. Ich bin dann trotzdem rein zu dieser alten Haustür, die haben wir dann geöffnet, sind rein. Bin da so eine Treppe hoch und dann habe ich gesagt, boah, ich muss hier raus. Mir hat es richtig den Hals zugeschnürt. Ganz beklemmendes Gefühl bekommen, dass ich gesagt habe, boah. Also ich sage jetzt nicht, dass da irgendein Geist oder irgendjemand da irgendwas in der Art da eine Rolle gespielt hat, aber es war auf jeden Fall Komisch, muss ich sagen. Das ist das einzige Mal, dass mir das passiert ist in meinem Leben, muss ich sagen, wo ich da ein bisschen Bammel hatte.
Es gibt solche Orte, ja.
Ja.
Es ist einfach, wo man dann, glaube ich, auch selbst als, oder anders darum gesagt, ich glaube, wenn man solche Empfindungen hat, sollte man auch sein Glück nicht so weit ausreizen. Ich glaube, es ist schon auch irgendwo ein Warnmechanismus für einen selbst, dass man sagt, boah, jetzt werde ich hier aber auch unsicher und ich mache jetzt ja auch mit dem Rückzieher, wenn ich das machen kann. Ja? Also ich glaube, wir haben ja da schon auch eigentlich ganz gute Sensoren als Menschen. Ja.
Natürlich, da ist bestimmt noch irgendwo ein sechster Sinn aktiv, der einen vor potenziellen Gefahren warnt oder so.
Ich meine, kann jeder machen, was er will, aber ich würde keinem empfehlen, da nach Sonnenuntergang in das Ding reinzugehen. Auch nicht als Mutprobe oder als jugendlicher Gag oder was, was auch immer. Ich würde noch nicht mal in die Nähe von dem Teil gehen. Ich würde noch nicht mal in das Waldstückchen gehen nach Sonnenuntergang.
Und das jetzt nicht, weil ein Stein runterfallen könnte.
Draußen kann ja kein Stein vom Himmel fallen, es sei denn, du wirst vom Meteor getroffen. Aber ich würde selbst in das Wäldchen nicht reingehen.
Selbst in das Wäldchen nicht.
Jetzt möchte ich da hingehen.
Ich auch.
Ich möchte da hingehen, wenn es dunkel ist.
Jetzt bin ich auch neugierig geworden. Ja, mutprobenmäßig so, ne?
Aber sehr interessant, das Ganze. Ja. Interessante Geschichte, wirklich sehr interessant. Du hast gesagt, mit Werner Beetz möchtest du dahin, das finde ich auch ganz spannend. Vielleicht wird man dann in Zukunft in einem Buch von Werner Beetz darüber lesen oder in deinem Buch vielleicht, wer weiß. Du bist ja auch am Buchschreiben, bist du noch voll dabei?
Genau, ja. Also ich denke mal vorab erstmal sagen, also Werner ist da, glaube ich, prädestiniert dafür. Ich glaube, Werner ist da der richtige Mann. Und ich denke, es wäre dann eher auch was für eine Publikation von seiner Seite aus. Von meinem Buch her ist es tatsächlich so, es sind die letzten Seiten, die aktuell geschrieben werden. Ich bin etwas aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich total, dass es jetzt zu einem Ende kommt. Das sind jetzt fast 1,5 Jahre Recherche und Arbeit da drin in dem Buch. Bin jetzt gerade noch mal so ein bisschen den alten Themen noch mal, an den Themen, die ich vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren sogar schon bearbeitet habe, die jetzt Thema sind, die bin ich jetzt gerade noch mal so ein bisschen am Literatur durchlesen, weil ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, was vor 2 Jahren, was ich da mal gelesen habe, das weiß ich jetzt heute auch nicht mehr so hundertprozentig. Ja, es wird absolut spannend.
Gibt es schon einen Titel?
Es gibt einen Arbeitstitel, den kann ich vielleicht verraten, der heißt Vergangenheit an Zukunft. Ist aber einfach nur ein Arbeitstitel, weil mir im Moment noch nichts Besseres eingefallen ist und ich ehrlich gesagt habe jetzt noch nicht so ein Brainstorming gemacht habe über einen richtigen Titel, sondern das hat sich so im Laufe des Schreibens, hat sich dieser Arbeitstitel so ein bisschen entwickelt, sage ich mal. Ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, es finde ich absolut sensationelle Dinge, ohne dass ich da jetzt irgendwie, dass es überheblich klingen soll oder sonst irgendwas, aber ich habe mich selbst immer abends, wenn ich schreibe, mich selbst immer dabei ertappt, dass ich selbst sprachlos bin über die Sachen, die es eigentlich bei uns in unserer Heimat gibt. Und dabei bin ich ja jetzt doch durchaus schon mehrere Jahre hier in Deutschland auch unterwegs und widme mich da unserer Vergangenheit. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, was es für unglaubliche Bauwerke hier gibt, was es hier für eine unfassbare, rätselhafte Vergangenheit gibt und was hier eigentlich für rätselhafte Strukturen sich unter unserem Fuß manchmal befinden. Also das verschlägt mir immer wieder die Sprache und lässt mich immer wieder auch selbst erstaunen, so für mich selbst lernen. Kann ich vielleicht mal nennen. Es gibt im Harz bei Halberstadt ein Tunnelsystem oder beziehungsweise eine Anlage, die nennt sich Pfennighöhle. Das Ding heißt so, weil irgendwann in jüngster Vergangenheit da Kinder Pfennigstückchen rausgeholt haben. Die Kinder beim Spielen, sind da reingekraxelt und haben da Pfennige entweder reingeworfen oder haben sie rausgeholt. Deswegen heißt das Ding Pfennighöhle. Jetzt war ich ja im Oktober nochmal da und eigentlich, ich war wegen anderen Recherchen da und bin dann aber trotzdem dahin, weil mich diese Anlage einfach wieder fasziniert. Und das Ding ist ein Berg, ein anonymer Berg, der abgetragen worden ist, der planiert worden ist, der dann obendrauf ein sogenanntes Rondell hat. Das ist quasi ein runder Kreis mit Aussparungen. Bei diesen Aussparungen geht man davon aus, dass sie ebenfalls astronomisch ausgerichtet sind. Und man hat auf der Vorder- und der Rückseite des Berges hat man quasi so kleine Nischen reingeschlagen. Das wären sogenannte Ritusnischen. Ne? Angeblich keltischer Natur, das weiß man alles nicht. Jetzt hast du, wenn du 4 Meter unten drunter unter der Erde bist, befinden sich zwei Gänge oder zwei Tunnel, besser gesagt. Du hast einen 20 Meter langen Tunnel und hast dann quasi nochmal auf der anderen Seite einen sogenannten Seitentunnel. Jetzt haben Heimatforscher und Archäoastronomen haben sich damals vor ein paar Jahren da reingesetzt, in diesen 20 Meter langen Tunnel, und haben den astronomisch vermessen oder beziehungsweise sind dem nachgegangen. Jetzt hat man herausgefunden, dass am 21. März zum Frühlingsanfang die aufgehende Sonne, die ersten Sonnenstrahlen auf der linken Seite des Tunnels da hineinfallen, auf die Seitenwand fallen. Diese Wand, wir reden von 20 Metern, schnurgerade auf der linken Seite, auf der linken Wandseite entlanglaufen. Du hast da, wo der Seitentunnel dazukommt oder der seitliche Gang dazukommt, hast du eine Nut, wie eine Türnut. Da treffen die Sonnenstrahlen drauf, wandern diese Nut hinunter und wandern dann die restlichen paar Meter auf die Apsis zu. Eine Apsis ist eine halbrunde Aussparung mitten im Fels, die man am Ende dieses 20 Meter langen Tunnels hat. Da wandern die Sonnenstrahlen hin, erleuchten dieses Ding für ein paar Minuten. Und jetzt muss man dazu sagen, alleine das wäre schon ein archäoastronomisches Phänomen. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja super, die Sonnenstrahlen verpuffen danach oder verschwinden oder laufen am Boden zurück. Nein, Pustekuchen, eben drum nicht. Sie verschwinden nicht einfach aus der Höhle, sondern sie laufen auf der rechten, auf der gegenüberliegenden Seite, auf der Felswand laufen sie zurück bis zum Ausgang und verschwinden erst dann wieder aus der Höhle. Freunde, es ist vollkommen irre, diese Pfennighöhle. Ich bin jedes Mal, fällt mir die Kinnlade runter, wenn ich da bin. Das Thema ist eben, allein diese Apsis am anderen Ende dieses Tunnels, die befindet sich exakt 4 Meter über oder unter, besser gesagt, dem Rondell. Das heißt, Freunde, hier ist Planung.
Ja, genau. Hochtechnologie, würde ich sogar sagen. Und für mich hört sich das nach Aktivierung an. Da hat es viel mehr auf sich mit diesen, da gibt es ja öfter mal auf der Welt, das mit diesem Licht und den Tunneln und überhaupt, das ist viel mehr, als wir neu erahnen können, was damit gemacht wurde. Ja. Mit Licht, mit Energie.
Pass auf, ich kenne die Kreisarchäologin persönlich, da in Blankenburg, und selbstverständlich habe ich mir einen Termin geben lassen. So, dann bin ich dahin angereist, habe mich fürchterlich aufgeregt und habe zu ihr gesagt, wie kann das denn sein, dass kein Mensch weiß, wie irgendwie hier dieses Ding gebaut worden ist. Die hat Vor- und Frühgeschichte studiert und promoviert. Also das heißt, sie wäre meine perfekte Ansprechpartnerin gewesen. So, wie kann man denn dieses Ding, übersehen oder sich dem ganzen Ding nicht anwidmen oder annehmen, ne? So, jetzt weiß ich natürlich, was die Fachwelt darüber sagt. Die Fachwelt sagt, Ralf, wieso hast du eigentlich Gedanken darüber? Es ist doch alles glasklar. Dann sage ich so, was ist denn klar? Naja, pass auf, das waren die Schäfer, die Hirten, die da ihre Schafe gehütet haben. Die haben das als Wetterunterschutz oder Wetterschutz gebaut. Herr Gott, lass Hirn regnen. Bei was brauchst du denn, für was brauchst du denn, wenn du dich bei einem Regen schützen willst, musst du doch keinen astronomischen Tunnel anlegen. Das tut mir leid, aber das ist für mich vollkommen unverständlich, wie man da bis heute sich so einer Aussage betätigen kann oder eben auch sagen kann, dass man hier es mit einem Wetterunterschutz zu tun hat. Ich selbst, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich komme aus der Landwirtschaft, ich bin als kleiner Bube, ich habe auch mit meinen Eltern Schafe, wir hatten Schafe und wir haben auch die ausgeführt und haben die auf ein paar Kilometer entfernt irgendwo hin und haben die da auch über Nacht gelassen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn damals mein Vater zu mir gesagt hätte, hier Ralf, schlag jetzt mal in den massiven Fels da drüben, den trägst du jetzt mal ab, baust dein Rondell rein und dann baust du noch zwei Gänge, die richtest du astronomisch aus, gesagt hätte, hätte ich ihn gefragt, ob er seinen Verstand verloren hätte. Also die Geschichte, ich könnte da Tage mit Themen darüber vollstopfen mit solchen Geschichten, die ich erlebt habe in den letzten 2 Jahren für Recherchen von meinem Buch. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Und alleine da fällst du vom Glauben ab, wenn du solche Geschichten hörst. Und unterm Strich, man hat keine Ahnung, wer es gebaut hat. Man hat keine Ahnung, wieso sie es gebaut haben. Als ich da das erste Mal war und wo ich mir die Literatur darüber einverleibt habe, kam für mich das Erste, was mir da in den Sinn kam, war für mich ganz klar, Newgrange. Da hat man das gleiche Lichtspiel. Du hast exakt das gleiche Spiel in Newgrange auch.
Ja. Mhm. Yeah.
Das ist so. Da ist es auch, du hast über dem Eingang hast ein kleines Loch und da fällt auch, glaube ich, zum Frühlingsanfang kann es auch sein, dass ich falsch liege, aber auf jeden Fall liegt er auch zu irgendeinem bestimmten Punkt, fällt da die Sonne morgens rein, läuft auch diesen Gang entlang und beleuchtet dann hinten einen Stein mit verschiedenen Gravierungen. Und selbstverständlich haben die uns keinen Zettel hinterlassen, wo drauf steht, wann sie es gebaut haben oder für was sie es gebaut haben. Aber im Zettel, als ich im Oktober das letzte Mal da war, da sind Gittertore davor vor diesen Eingängen, damit da nicht jeder x-beliebige reinkraxeln kann. Und da hat es mich fast erschlagen, weil ich da nämlich ein kleines einlaminiertes Blatt Papier gefunden habe. Und der Unbekannte, die Unbekannte, haben da drauf geschrieben, sie wünschen sich doch einfach, dass die Menschen mit viel Respekt und Ehrfurcht und bitte ohne irgendeine Zerstörungswut sich diesem Bauwerk annähern und schreiben dazu, dass es 5000 Jahre alt sei. Woher der Kerl oder die Dame die Daten hat, ich habe keine Ahnung. Und so viel verrate ich noch jetzt hier. Es gibt tatsächlich Zusammenhänge im Harz und auch in meinen Forschungen, wo das mit dieser Datierung vielleicht gar nicht so weit hergeholt ist. Mit diesen 5000 Jahren ist im Buch, kann ich da relativ gut vieles erklären und aufdröseln. Das ist eine Heidenarbeit, aber ich denke, das Buch wird sich auf jeden Fall auszahlen und wird den Menschen oder vielleicht dem einen oder anderen auch ein guter Wegbegleiter sein und dann vielleicht auch einfach vielen darüber klar machen, was wir eigentlich hier so in unserer Vergangenheit in Deutschland auch haben.